Eine ganz besondere Woche, denn am Sonntag ist Wahl, da wird ein neuer Landtag gewählt, hoffentlich gehen viele Leute hin, denn es hat sich einiges getan. Für mich war ja klar, es gibt eine rot-schwarze Koalition. Ich fand es etwas langweilig und jetzt ist doch wieder alles offen. Einer, der den Ministerpräsidenten posten möchte, ist Bodo Ramelow, Spitzenkandidat für die Linkspartei und er ist zu Gast im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Ramelow.
Einen wunderschönen guten Morgen. Um Ihnen gleich ins Wort zu fallen, eine rot-schwarze Koalition hätte es in Thüringen nie gegeben, weil wir sind rot.
Ach so, das sind die richtigen Roten.
Die richtig Roten.
Die dunkelroten.
Ritz the Royal Barock Machine.
Verstehe. Wie ist da Ihr Gemütszustand, wenn man so das Gefühl hat, keiner liebt einen oder keiner will einen, zumindest auf politischer Ebene. Alle sagen, sie wollen mit Ihnen zusammen, aber sie dürfen nicht den Ministerpräsidentenposten stellen und alle hacken auf ihn rum. Kratzt das ein bisschen so am Gemütszustand?
Es geht hier um eine Landtagswahl und eine Landesregierungsbildung und nicht um eine Liebesheirat oder ein Liebeswerben. Es ist mir auch relativ Jacke wie Hose. Ich muss es ehrlich zugeben, ob nun die Grünen mich nun besonders gut leiden können oder mich absolut gut leiden oder nun gar nicht gut leiden können. Ich glaube, es geht um Sachthemen. Es geht um Inhalt. Es geht um mehr direkte Demokratie. Da haben die drei Parteien seit 10 Jahren zusammen gekämpft, zusammen gearbeitet. Das steht im Vordergrund. Und ich bin richtig stolz auf das, was in Thüringen gemeinsam mit der Kraft der Bürger erreicht wurde. Wir haben in 2 großen Volksbegehren es geschafft, die Verfassung zu ändern, damit die Bürger sich mehr einmischen können. Und diesen Weg muss man konsequenter weitergehen. Und da kann es ja nicht darum gehen, ob jemand leiden kann oder nicht, ob man unter einem Sonnenschirm zusammensteht und Unterschriften sammelt, sondern entscheidend ist, dass man die Unterschriften sammelt oder entscheidend ist, dass man hinterher Landespolitik macht. Und am entscheidendsten wäre, eine reformorientierte Landesregierung zu haben, mit der man glaubwürdig und souverän die CDU in die Opposition schickt.
Souverän geantwortet, aber trotzdem nicht so richtig auf meine Frage, weil es geht ja schon doch um Gefühle, es geht schon doch um Personen, denn die Personen müssen ja dann zusammenarbeiten und da ist die Atmosphäre, die Chemie spielt schon eine Rolle. Ich habe das Gefühl, dass zwischen Frau Astrid-Rothe-Beinlich und Herrn Matschi und Ihnen die Chemie irgendwie stimmt, aber trotzdem sind Sie der Buhmann, sozusagen der Böse und alle sagen, ne, den wählen wir nicht mit, aber den Wechsel wollen die zwei anderen Parteien aber trotzdem mit Ihnen. Nochmal, kratzt das nicht am Ego, weil Sie sagen ja, Sie wollen Ministerpräsident werden. Also Ego ist ja nichts, was Ihnen jetzt fremd ist und das tragen Sie auch zum Markt. Es kann einem Politiker, der Ministerpräsident werden will, doch nicht egal sein, oder?
2004 stand auf den Plakaten der damaligen PDS, dass ich Ministerpräsident werden will. 2009 steht auf den Plakaten der Linken, weil zwischenzeitlich haben wir eine gesamtdeutsche Partei vereinigt und ich war der Architekt dieser Vereinigung. Und auf diesen Plakaten der Linken steht, dass ich immer noch das Angebot bin an die Wählerinnen und Wähler und ich persönlich möchte es auch werden. Ich sage aber ganz klar, in der vordersten Linie steht der Politikwechsel in Thüringen. Wir wollen einen Politikwechsel. Und insoweit müssen die beiden anderen genannten Parteien mal für sich beantworten, ob ihnen Befindlichkeiten wichtiger sind oder Politik wichtiger ist. Also Christoph Maggi muss einfach vor den Wählern Antwort geben, ob er es wirklich für möglich hält, Dieter Althaus zum Ministerpräsidenten zu wählen oder ob in einer Entscheidung Althaus-Ramelow er eine Entscheidung trifft, die heißt, Ramelow steht für das Reformlager, Althaus steht für den schwarzen Filz, die schwarze Traurigkeit und die Vergangenheit.
Trotzdem, Herr Ramelow, eiern Sie rum. Sie sagen in manchen Interviews, ja, ich klebe nicht am Posten, mir ist der Tisch, der Ministerpräsidententisch nicht so wichtig. Es geht hier nicht um Personen, sondern es geht um einen Politikwechsel. Dann sagen Sie, naja, Moment, die stärkste Fraktion muss schon auf jeden Fall den Ministerpräsidenten stellen. Was ist denn nun, worauf müssen sich die Wähler denn nun einstellen?
Also der Satz, den ich immer wieder stoisch wiederhole, heißt, der Stärkere lädt ein, und der Stärkere schlägt vor. So ist das im deutschen Parlamentarismus immer. Und als in Hamburg Ole van Beust mit der Schill-Partei unter Umgehung der SPD, die damals die stärkste Partei in Hamburg war, zu Koalitionsverhandlungen eingeladen hat, hat die SPD sich deutschlandweit aufgeregt, hat gesagt, eine Unverschämtheit. Die ungeschriebenen Regeln des Parlamentarismus werden zerstört, mit Füßen getreten. Man hatte das Gefühl, in Hamburg ist der Weltuntergang. Ehrlich gesagt fand ich das ja auch, dass man mit dem Schill hätte das alles nicht tun dürfen. Und das zeigt ja auch, dass die CDU bereit ist, im Zweifelsfall nach jedem Strohhalm zu greifen, auch wenn er rechts liegt. Und deswegen muss man auch die SPD in Thüringen daran erinnern und sagen, es kann nicht sein, dass in Hamburg was anderes gilt, was dann in Thüringen gilt. Und eine zweite Option will ich schon sagen. Ich höre jetzt, dass die Grünen und die SPD eine Zählgemeinschaft in der Regierungsbildung eingehen wollen. In Berlin ist es aber gerade die SPD, die gegen die CDU CDU-CSU-Fraktionsgemeinschaft klagen will. Man kann als SPD nicht glaubwürdig in Berlin klagen, wenn man in Thüringen eine moralische Zählgemeinschaft mit den Grünen führen will, um dann zu sagen, ja, wir haben ja mehr Sitze im Verhältnis zur linken Partei. Das sind aber alles Milchmädchenrechnungen. Zuerst kommt es auf die Politik an, die man verändern will, und da muss SPD-Grüne eine Entscheidung treffen. Wollen Sie einen Politikwechsel oder wollen Sie Dieter Althaus im Amt behalten?
Trotzdem haben Sie eben gesagt, Sie laden ein, die stärkste Fraktion. Sie gehen natürlich davon aus, dass Sie sozusagen stärker werden als die SPD und gehen jetzt davon aus, Sie laden dann ein und haben das Vorschlagsrecht. Sie könnten sich also auch vorstellen, Herrn Matschi vorzuschlagen zur Wahl des Ministerpräsidenten. Haben Sie jetzt nicht ausgeschlossen?
Ich habe das nicht ausgeschlossen, kann aber auf Nachfrage präzise antworten, ich werde Herrn Matschi nicht vorschlagen. So wie Herr Matschi seit einem Jahr ausschließt, mich vorzuschlagen. Ich finde das eine Matschi-Lanti-Falle. Er hat sich selber in die Ypsilanti-Falle hineinbegeben. Er hat einen Konflikt innerhalb der SPD gehabt. Die SPD in Thüringen ist völlig zerstritten. Und dann antwortet Herr Matschi immer, dass die Linke zerstritten sei. Aber die Auseinandersetzung Davis-Matschi hat es in der SPD gegeben. Die gibt es nicht in meiner Partei. Deswegen gibt es eine Zweidrittel-Eindrittel-Konstellation in der SPD. Und die Antwort auf den innerparteilichen Konflikt in der SPD hieß dann, man wolle Rot-Rot, aber nicht Ramelow. Und das ist irgendwie, das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Man kann nur Rot-Rot kriegen mit Ramelow. Weil mein Angebot an die Wählerinnen und Wähler heißt, wir stehen für Rot-Rot, wir stehen für Rot-Rot-Grün, wenn es im Kern zu einem Politikwechsel kommt. Die entscheidenden Fragen sind doch, wer setzt am Schluss durch längeres gemeinsames Lernen oder die 2000 Kita-Stellen? Wer setzt durch mehr direkte Demokratie, also Entscheidungsfähigkeit der Bürger? Das ist doch alles mit Dieter Althaus und der CDU, das ist doch mit Mike Moring und seinen Freunden nicht mehr erreichbar.
Aber es ist erreichbar mit Rot-Grün, denn da ist ja eine Deckungsgleichheit, die ja schon wirklich erinnert an eine Dreierkoalition. Das ist ja sozusagen, sie ziehen ja auch zu dritt durch die Lande und da ist ja fast eine Deckungsgleichheit. Oder kann man das sagen, inhaltlich, zumindest in den Themen, die Sie angesprochen haben?
In den Hauptthemen ist das so und es wäre auch Quatsch, das zu verleugnen. Beim Thema gesetzlicher Mindestlohn sagen die drei Spitzenkandidaten gemeinsam, die Armutslöhne von Thüringen müssen wir überwinden. Das heißt, dass wir im Vordergrund stehen haben müssen, eine Auseinandersetzung zum Beispiel zur FDP in Thüringen, die mit einem Herrn Kemmerich antritt, der seinen Beschäftigten 3,89 Euro Stundenlohn zahlt, wenn sie ausgelernt haben und als Gesellin in den Laden kommen. 3,89 Euro ist ein erbärmlicher Hungerlohn. 4,70 Euro ist der Stundenlohn einer Textilfacharbeiterin. 5,40 Euro bekommt der Wachmann am Thüringer Landtag. Das sind alles Löhne, die wir nicht mehr akzeptieren wollen. Und da stehen die drei Parteien zusammen. Wir haben am 1. Mai die Plakatkampagne des DGBs gemeinsam eröffnet und haben deutlich gemacht, wir stehen für eine Alternative. Jetzt muss man also nicht nur plakatieren, wir sind für Mindestlohn, sondern wir müssen eine Regierung bilden, die im Bundesrat auch glaubwürdige Anträge stellt.
Zu Gast im Studio Bodo Ramelow. Er möchte Ministerpräsident werden. Wie, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber er kann es mir erklären. Herr Ramelow, ist die Zeit wirklich schon reif, dass ein Mensch der Linkspartei Ministerpräsident wird? Ist sozusagen die bundesdeutsche Stimmung so weit oder ist da die Diskussion um die Linke 20 Jahre nach der Wiedervereinigung noch an einem Stand, wo man sagt, das geht eigentlich noch nicht, die Leute sind nicht bereit dafür? Müssen Sie das nicht anerkennen, dass die politische Stimmung noch nicht so ist?
Aber Herr Rose, ist doch ganz einfach, wie ich Ministerpräsident werde. Sie gehen am Sonntag wählen und wählen mich. Sie können mit der ersten und der zweiten Stimme mich wählen. Dann habe ich schon einen Wähler, den ich kenne. Die Frage, ob die Stimmung reif ist in Deutschland oder nicht, beantwortet sich nur in Thüringen. Es ist eine Thüringer Entwicklung. Und wir haben in Thüringen zu entscheiden, ob wir die Landesregierung weiter unter Beteiligung der CDU gestellt haben wollen oder ob wir eine Alternative uns endlich erarbeiten. Und ich glaube, diese Frage ist reif. Weil wir 10 Jahre lang bestimmte inhaltliche Themen parteiübergreifend und gesellschaftsgruppenübergreifend längst am Wickel hatten. Also die Erfurter Erklärung war mal eine Aufbruchstimmung vor der rot-grünen Bundesregierung. Die ist von Thüringen, vom Augustinerkloster ausgegangen. Und bestimmte Impulse sind immer wieder von Thüringen ausgegangen. Ich würde mich also freuen, wenn ein Politikwechsel, ein grundhafter Politikwechsel auch von Thüringen ausgehen würde. Der funktioniert aber nur, wenn wir es schaffen, ein Bündnis auszuhalten und im Bündnis es auch zu schaffen, die Reformen im Vordergrund stehen zu haben.
Trotzdem versetzen wir uns mal in die Leute der Leute rein, die sozusagen in der Opposition waren, in der DDR, die in der Bürgerbewegung waren, die auch in der DDR unter Repressalien gelitten haben, die ein anderes Leben geführt haben, die dann jetzt mal wegen in die SPD gegangen sind oder bei Bündnis 90 die Grünen sind, die noch Probleme mit dieser Linkspartei haben. Aus aus dem Grunde, weil natürlich da noch Altkader sitzen, muss man sagen. Sie haben einen Erneuerungsprozess versucht, aber auch in dem jetzigen Landtag sitzen noch zwei Menschen, die sozusagen als IM gearbeitet haben und sich natürlich dazu bekannt haben, aber trotzdem, sage ich mal, mit der alten DDR auch was zu tun haben. Es ist keine neue Generation. Können Sie nicht verstehen, dass Menschen Probleme haben, sich vorzustellen, dass sozusagen der Vorsitzende der Linkspartei sozusagen Ministerpräsident wird, dass es da also auch nicht nur Animositäten, sondern auch Probleme gibt?
Aber der entscheidende Punkt ist doch, ob diejenigen, die auch mit IM-Belastung irgendeine Position haben, es den Wählern erklärt haben und auch den Betroffenen erklärt haben, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Also die Frage für mich ist doch entscheidend, was ein Mensch gemacht hat und nicht einfach das Etikett, das man draufklebt. Wir reden über 40 Jahre Entwicklung DDR, die im Kern eine Diktatur war. Die hat sich selber als Diktatur definiert. Und der Machtapparat war der Machtapparat der SED. Also eine Einheitspartei als Staatsmachtpartei. Daran beißt die Maus keinen Faden ab. Und man kann nicht so tun, als wenn die DDR ein Hort der Demokratie gewesen wäre. Es gab die Nischen, in denen man sich zurückziehen konnte, in denen man auch Freiräume hatte. Es gab die Zusage, dass Arbeitsplätze sicher waren, dass die Kinderbetreuung organisiert war und so weiter. Aber im Kern war der Freiheitswille immer beschränkt und am überall dem thronte eine Autorität und ein autoritärer Machtapparat, der über die Partei überall hineingewirkt hat. Als ich in die PDS eingetreten bin, hat meine Kirchgemeinde hier in Erfurt empfindlich darauf reagiert. Man wusste, dass ich bekennender Christ bin und für meine Gemeindemitglieder war es fast unerträglich, dass ich in die Partei PDS eingetreten bin. Trotzdem gibt es einen Prozess des gemeinsamen Dialogs, weil wir reden über 40 Jahre DDR, wir reden über 20 Jahre Wende und jetzt kommt eine Frage, die man einfach mal beantworten muss. Wieso dürfen die IMs bei anderen Parteien unentdeckt wirken, ohne dass darüber debattiert wird, aber zwei IMs, die sich immer bekannt haben, die ihre Schuld auf sich genommen haben, die auch deutlich nach außen signalisiert haben, sie stellen sich jeder Debatte. Und zwar nicht billig nach dem Motto, wir haben nichts getan. Das hat Ina Leukefeld nie gemacht. Sie hat immer gesagt, ich habe Schuld auf mich geladen. Und kriegt dann anschließend, in dem Fall bei Ina Leukefeld, mit ihrer Akte geht sie in die Öffentlichkeit, stellt sich der öffentlichen Debatte und kriegt dafür als Dankeschön eine Strafanzeige gegen Verstoß gegen das Stasi-Unterlagengesetz, weil Frau Neubert, die Stasi-Unterlagenbeauftragte, nichts Besseres zu tun hat, nämlich Frau Leukefeld wahrscheinlich 5, 6, 7 Mal zu jagen. So funktioniert aber keine Aufarbeitung. Deswegen bin ich einverstanden mit der kritischen Betrachtung. Man darf nicht so tun, als wenn wir nicht die Nachfolgepartei in der Rechtsexistenz auch die fortgesetzte Partei SED wären. Der Teil unserer Wurzel ist da. Aber ich finde, man darf auch 40 Jahre DDR nicht in Gänze verleugnen, mit all seinen Schattierungen. Und deswegen wundere ich mich, dass ein Ministerpräsident Althaus als stellvertretender Schulleiter AUT mit der Pioniermedaille in Gold, mit der Delegation zum 10. Pädagogentag, mit einer Karriere, die lupenrein war. Oder ein Herr Tillich in Sachsen, der darf jetzt als der Sachse auftreten. Der hat vergessen, dass er bei der Abteilung Handel und Versorgung des Rates Kreises war. Der hat vergessen, dass er nach dem Mauerfall, also nachdem die Mauer schon auf war, sogar noch an Enteignungen, rechtswidrigen Enteignungen teilgenommen hat. Deswegen wäge ich nicht ab und sage, das sind die einen, das sind die anderen, sondern ich sage, sie waren alle zusammen in der DDR. Mhm. Und eine Aufarbeitung kann man nur gemeinsam machen.
Ja, jetzt reden wir wieder über die anderen, aber trotzdem wäre es nicht ein glaubhafterer Erneuerungsprozess gewesen, Ihre Partei, die ja doch nochmal eine andere Rolle gespielt hat, wenn Sie gesagt hätten, also Leute, die IMs waren, das geht nun wirklich nicht. Leute, die in verantwortlichen Positionen wann es geht nun wirklich nicht. Wir wollen glaubhaft nach außen auch diese Erneuerung betreiben. Fehlt Ihnen da die Macht intern in Ihrer Partei?
Ganz im Gegenteil. Ich muss das auch öffentlich zugeben und immer wieder einräumen. Ich stehe zu der Entscheidung meiner Partei, dass diejenigen, die ihre Biografien offenlegen, mit dieser offengelegten Biografie dann auch die Last tragen müssen. Ich bin gegen diejenigen eingestellt, die verschweigen, die lügen, die hinterher sagen, ich habe nichts gemacht und wo man dann über einen zähen Prozess also erkennt, dass es eben doch ganz anders war. Ich habe viele, viele Stasi-Akten gelesen. Ich musste immer wieder als Arbeitgeber Stasi-Überprüfungen vornehmen lassen. Also ich weiß, von was ich rede. Man mag ja sagen, dass ich Wessi sei, aber ich bin nicht blöde. Ich habe einen Eube, einen Offizier im besonderen Einsatz, mal enttarnt und wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, was ein Eube ist. Deswegen habe ich mich damals an Herrn Büchner gewandt, habe gesagt, ich möchte es erklärt bekommen. Danach wusste ich's. Und ich habe dann sehr schnell gehandelt, weil es eine unerträgliche Situation für den Betrieb gewesen gewesen wäre, wenn ein Betrieb von einem Euber, der enttarnt wird, geführt wird. All diese Dinge habe ich durchlebt, teilweise auch durchlitten. Ich habe Rachsucht erlebt. Ich habe erlebt, wie in Gotha Zettel verteilt worden sind, wo Namen drauf standen von sogar der Schreibkraft beim MFS. Ich erinnere mich an die Plakate, da stand Stasi raus und rein in die Produktion. Dann sind die in die Produktion rein und anschließend wurden sie in der Produktion wieder als Stasi gejagt. Also ich will einfach sagen, vor 20 Jahren muss man auch mal anerkennen, dass die Waffen abgegeben wurden, dass die Entwaffnung friedlich lief, dass ohne einen Modro die Abwicklung der DDR ohne Schuss und ohne Gewalt an einer bestimmten Stelle eine Weichenstellung war. Es hätte auf dem Leipziger Ring auch anders kommen können. Der himmlische Frieden, der Platz des himmlischen Friedens, da hat Frau Walzmann, die CDU-Abgeordnete, heute die Justizministerin, noch die Solidaritätserklärung mit unterzeichnet bzw. mit abgegeben, dass sie begrüßt, dass dort die Panzer aufgefahren sind. Das hätte in der DDR auch passieren können. Und ich, mein persönlicher Weg zur PDS war erst in Kenntnis der Beendigung auch dieser autoritären Staatsgläubigkeit. Das ist ein viel schwererer Prozess. Der tut viel mehr weh, weil es deutlich macht, dass jemand wie Herr Kuschel und Frau Leukefeld sich auch immer wieder der Diskussion stellen. Aber was ich leid bin, ist, dass man 10 Jahre lang hintereinander immer die gleiche Kreuzigungstour dann wieder macht. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssen über das erlittene Unrecht gemeinsam reden. Wir müssen aber auch denjenigen, die im System aktiv waren, die Möglichkeit geben, sich zu äußern, damit man auch über Entschuldigung und die Bitte um Entschuldigung auch irgendwann zur Vergebung kommen kann.
Es sind schwierige Entscheidungen, man weiß nicht genau, wenn man den wählt, dass man die bekommen wird. Die, also es ist eine heikle Sache. Bodo Ramel sagt, es ist alles klar, aber für mich ist noch lange nichts klar und natürlich ist noch alles offen. Herr Ramelow, wenn ich so die Politiker reden höre und dann habe ich so das Gefühl, dass sie ignorieren, was in der Welt im Moment los ist. Wir haben sozusagen die größte Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Welt gesehen hat. Wir haben sozusagen eine Klimakatastrophe. Die Bundeswehr ist direkt in Kriege verwickelt. Terrorismus findet bei uns noch nicht statt im Lande, aber es ist sozusagen vor der Haustür. Und gerade bei der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Politik natürlich versagt. Alle anderen haben wahrscheinlich auch versagt, aber die Politik sagt zu wenig und Politiker sagen, mein Geschmack, zu wenig. Ja, wir haben riesige Fehler gemacht. Übrigens auch die Gewerkschaften. Müssen Verantwortliche, müssen Politiker auch mal sagen, wir haben das völlig falsch eingeschätzt, wir haben uns getäuscht oder darf das ein Politiker nicht machen, Fehler eingestehen?
Also ich widerspreche Ihnen ja ungern, Herr Rose, aber die Politiker, die Sie beschreiben, sind diejenigen, die ja meinen, dass sie alles richtig getan haben. Und meine Partei vertritt schon seit Entstehung der Linken die These, dass es erst eine Korrektur geben wird, wenn wir stärker werden. Weil erst dann zum Beispiel die Sozialdemokratie sich entscheiden wird, ob sie wieder sozialdemokratisch sein möchte. Also die Frage, ehrlich gesagt, war meine Entscheidung, in die PDS damals einzutreten, eine außenpolitische Entscheidung, nämlich der völkerrechtswidrige Krieg in Jugoslawien. Man hat der Bevölkerung erzählt, das müsste man jetzt aus humanitären Gründen tun im Kosovo und hat dann Serbien bombardiert und unsere Soldaten waren aktiv im Krieg. Das hätte ich mir ehrlich gesagt unter westdeutschen Bedingungen nie vorstellen können. Ich war als aktiver Gewerkschafter.
Was heißt unter westdeutschen Bedingungen?
Ja, unter der alten Trennung DDR-BRD gab es eine starke Friedensbewegung in Westdeutschland. Also die Kampagne gegen Pershing und Cruise Missiles, genauso wie SS-20, war eine Auseinandersetzung um die europäische Aufrüstung. Und im Point Alpha kann man das bis heute noch besichtigen, wie nah wir hier in Thüringen, zwischen Thüringen und Hessen am Krieg waren. Da gab es das Spiel Fulda Gap. Das ist heute alles vergessen worden. Ein Kinderspiel in Amerika, bei dem man die Kinder hat spielen lassen, wie die Panzer der Sowjetunion vorrücken bis Fulda. Und in der Fulda-Senke wird von amerikanischer Seite der atomare Erstschlag geübt, um dort die sowjetischen Truppen mit Atomwaffen zu zerstören. Das war für uns Motivation in der Friedensbewegung, dafür einzutreten, dass wir uns gegen die Militärlogik zur Wehr setzen müssen. Damals war die SPD Teil der Friedensbewegung. Erhard Eppler war einer der Vordenker der Friedensbewegung. Und ich habe dann erlebt, als der Jugoslawienkrieg losging, dass Erhard Eppler unter Tränen auf dem SPD-Parteitag erklärt hat, man müsste jetzt diesen Kriegsweg gehen. Und seitdem sitzen wir in der Kriegsfalle. Wenn das unter Kohl passiert wäre, wäre die SPD auf die Straße gegangen, wären die Gewerkschaften auf die Straße gegangen. Ich war an dem Tag in Gießen bei einer Friedenskundgebung. Meine Gewerkschaftskollegen kamen nicht, die SPD-Leute kamen nicht, die grüne Bürgermeisterin von Gießen, die ich seit vielen Jahren kenne und die eine sehr aktive Grüne ist, hat mit aufgerufen zur Friedenskundgebung. Die wurde dann mit Eiern beschmissen, weil sie Grüne sei. Dabei gehörte sie genau zu dem Flügel innerhalb der Grünen, die gegen den Krieg waren. Ich habe mich dann vor sie gestellt, kriegte die Eier ab und ich wusste, die Friedensbewegung in Westdeutschland ist zerbrochen. Der Konsens, dass wir gegen den Krieg auftreten, der Konsens, dass wir gegen eine Aufrüstung nach innen und Aufrüstung nach außen eintreten, war zerbrochen. Und Rot-Grün hat damit einen Kardinalfehler gemacht. Man hat diplomatisch die Militärkarte gespielt. Und aus der Logik sind wir bis heute nicht raus. Und diejenigen, die in der SPD-Bundestagsfraktion, wie Edelbert Richter, mit großem Engagement dagegen gestanden haben, sind irgendwann alle aus der SPD ausgetreten.
Das, wenn mal zur Außenpolitik, nochmal zur Wirtschaft und Sozial, also zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, da hat auch die Gewerkschaft Fehler gemacht, auch in der Zeit, als sie Gewerkschafter waren, auf Wachstum setzen, für Löhne kämpfen und das grundsätzliche System nicht in Frage zu stellen, das System des unbegrenzten Wachstums, der Finanzmarktplätze und so weiter, haben auch Gewerkschaften da geschlafen und versagt?
Also die Gewerkschaften waren ja auch Teil der Fehlentwicklung. Man hat zum Schluss die Gewerkschaftshäuser ja an die Hedgefonds verkauft. Man hat einen Teil es gab noch eine gewerkschaftseigene Bank an einen Hedgefonds abgegeben. Das sind alles Kardinalfehler. Richtig ist auch, dass in den Aufsichtsräten die Gewerkschaftsvertreter keinen Plan mehr hatten, als systematisch große Aktiengesellschaften leergeräumt worden sind. Aber der eigentliche Fehler, auch an dieser Stelle, war frühzeitig beschrieben. Oskar Lafontaine hat ihn damals schon als Finanzminister immer wieder beschrieben. Die Hedgefonds dürfen keine Zulassung bekommen. Die ungeprüften Kapitalmärkte dürfen nicht dazu führen, dass Kapitalmassen auf einmal gegen Vermögen eingesetzt, gegen reales Vermögen eingesetzt wird. Und dort hat man die Büchse der Pandora aufgemacht. Als Lafontaine innerhalb der SPD rausgemobbt worden ist, hat man anschließend die Finanzmärkte freigeräumt. Lafontaine stand mit Strauss-Kahn, dem französischen Finanzminister, für eine europäische Finanzmarktarchitektur. Lafontaine hat damals schon gesagt, wir brauchen eine Währungsparität, und zwar eine feste Währungsparität zwischen dem Euroraum und zum Beispiel dem Pfund. Heute erleben wir gerade, dass, nehmen wir ein Beispiel, der Opel Insignia, wenn er in den Pfundraum geliefert wird, 3.000 Euro Verlust produziert, obwohl es ein hervorragendes Auto ist.
Weil der Pfund so schlecht steht.
Genau, weil die Währungsparitäten einfach völlig in die falsche Richtung gelaufen sind. Der niedrige Dollar überschwemmt zurzeit die ganze Welt. Das Ergebnis ist, dass auch ein Auto wie der Corsa oder wie vergleichbare Kleinwagen im Dollarraum nicht mehr absetzbar sind. Und jetzt kommen aus dem Dollarraum gleiche vergleichbare Fahrzeuge, die deutlich unter dem Wert liegen. Das heißt, neben der Frage Lohnverhandlung, was Sie gerade angesprochen haben, gibt es noch Währungsparitätsgeschichten, die viel dynamischer sind. Und meine Herangehensweise an Lohnverhandlung war immer Umverteilung. Ich habe immer bei Tarifverhandlungen nicht den Wachstum umverteilen wollen, sondern ich habe Vermögens- und Produktivitätsfortschritte umverteilen wollen. Dazu bekenne ich mich nach wie vor. Ich glaube, eine Tonnage, Tonnenideologie, die immer nur auf Wachstum setzt, führt uns weiter in die Katastrophe.
Ramlo, hat sich die Linke, und da schließe ich jetzt mal außerparlamentarisch ein und nicht so über die Parteien, aber sag mal, als das, was man als links bezeichnen könnte, obwohl das ein schwieriger Begriff ist, haben die sich in den letzten Jahrzehnten zu wenig um Wirtschaft gekümmert? Hat man das Feld den Konservativen überlassen? War das ein Fehler?
Neoliberale Gehirnwäsche haben wir 30 Jahre erlebt. Aber auch, also 30 Jahre wirkt neoliberaler Denkansatz in Europa. Die europäischen Strukturen haben darauf gesetzt, die Marktmechanismen zu zerbrechen. Man hat erkannt, dass das einzige Vermögen, das man in Europa noch umverteilen kann, sowas ist wie zum Beispiel Infrastrukturgesellschaften, wie die Post, wie Stromwerke oder wie Abwasseranlagen und so weiter. Alles das ist auf Privatisierung umgestellt worden. Das Rentenversicherungssystem, es ist hochinteressant. Norbert Blüm stand immer für das generationsgedeckte Rentenversicherungssystem und ich werde bald zum Norbert Blüm-Fan, obwohl ich ansonsten politisch mit ihm relativ wenig am Hut habe. Aber er hat an der Stelle immer deutlich gemacht, wir müssen uns entscheiden, gehen wir auf ein kapitalgedecktes System, dann öffnen wir Tür und Tor diesen Finanzmärkten oder gehen wir auf Reformen in der Generation und schaffen Gerechtigkeit innerhalb des Systems.
Gegenteil ist doch der Fall. Also jetzt Altersvorsorge soll sozusagen privatisiert werden. Ist es schon, wir sollen sozusagen mit kapitalgedeckten Geschichten das Altersvorsorge betreiben. Sie ja, sagen,
der Name, der dafür steht, synonym ist Riester. Die Riester-Rente ist genau sowas. Der Kardinalfehler in der Zahnmedizin war, als man sozusagen die Privatvorsorge für Zahnheilkunde für die Kinder eingeführt hat und so weiter und so weiter. Also man hat Stück für Stück ein gesellschaftliches System freigeräumt für Kapitalinteressen. Und was Menschen nicht einordnen können, und deswegen komme ich nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurück, ja, die Linke hat sich nicht um Märkte, nicht um Vermögen, nicht um Wirtschaft, nicht mal mehr um eine marxistische Analyse gekümmert. Sie haben einfach nur noch Befindlichkeitsdebatten geführt. Sie haben zum Schluss nur noch reine Ökologiedebatten geführt. Ich bin dafür, die Ökologiedebatte zu führen, aber man muss zuerst Verwertungsstrategien begreifen. Und um auf ein aktuelles Beispiel mal wieder zurückzukommen, die Entscheidung, als Mannesmann verkauft wurde an Vodafone, hat die deutsche Bevölkerung immer gedacht, der Ackermann, der als Sieger stand, wäre der Hauptdrahtzieher gewesen. Der war nur der Profiteur, der war nur derjenige, der es eingerührt hat. In Wirklichkeit ist die Entscheidung getroffen worden von der amerikanischen Lehrerpensionskasse. Das heißt, eine kapitalgedeckte Rentenversicherung für die amerikanischen Lehrer hat entschieden, dass sie viel, viel mehr Geld verdienen, wenn Vodafone den Zuschlag kriegt, haben dann Kasse gemacht und zum Schluss alle Aktien verkauft. Das Ergebnis war ein riesiger Profitschwung für die Pensionskasse. Und damit kommen wir auf ein Kernproblem. Wenn wir immer mehr Kapitalmassen aufhäufen, müssen die mit Zins und Zinseszins bedient werden. Mit dem Ergebnis, dass die Entscheidungen in den Zentralen solcher Pensionskassen nicht mehr was mit der Wirtschaft oder der Struktur zu tun hat, sondern nur noch mit Verwertung zu tun hat.
Zu Gast im Studio Bodo Ramelow, der Spitzenkandidat für die Linkspartei in Thüringen. Herr Ramelow, können wir in Thüringen überhaupt was machen? Also ist Thüringen in den Handlungsspielräumen überhaupt so, dass man wirklich aktiv Politik gestalten kann? Es gibt den Zwang der Haushalte, die Steuereinnahmen werden einbrechen, viele Entscheidungen werden in Berlin gemacht und selbst da wird nicht mehr alles entschieden, sondern es wird sozusagen in Brüssel, in der EU entschieden. Kann so ein kleines Land wie Thüringen überhaupt Politik aktiv gestalten, allen Ernstes?
Ich glaube, an jeder Stelle, an der Menschen miteinander umgehen, ist immer ein Raum, um selber zu handeln. Das kann eine ganz kleine Gemeinde sein, das kann ein kleines Bundesland sein. Wenn wir uns der Logik unterwerfen, dass es immer alternativlos ist, dann geben wir uns auf. Und ich möchte nicht, dass wir uns aufgeben. Ich glaube, dass mit Themen das Grundthema muss erstmal heißen, wie laden wir die Bevölkerung ein, emanzipatorisch mitzuwirken, also nicht nur ein bisschen beteiligt zu sein, sondern zu entscheiden. Ich will mal ein ganz drastisches Beispiel, das aktuell ist, in Thüringen benennen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir 1,8 Milliarden aus dem Landeshaushalt in den nächsten Jahren in die verfehlte Abwasserpolitik pumpen oder ob wir mit den Bürgern anfangen, eine Umplanung vorzunehmen. Das heißt, wir müssen uns mit den Abwasserzweckverbänden auseinandersetzen. Da fühlen sich die Bürger völlig macht und hilflos. Und ich glaube, wir müssen den Bürgern die Gestaltungsfähigkeit geben. Das kann Landespolitik gestalten. Da habe ich noch nichts über neoliberale Politik in der Welt gesagt. Da habe ich noch nichts über Berlin gesagt und über die großen Bundesentscheidungen. Ich rede nur von der Abwasserplanung in Thüringen. Da liegen jetzt schon 3,5 Milliarden Investitionsplanungen in den Büchern vor. Und wenn wir die Zweckverbände nicht daran hindern, das weiter zu betreiben, wird das Geld auch verbuddelt. Völlig sinnlos. Es wird bald keine Menschen mehr geben in der Menge, wie hier jetzt Kläranlagen gebaut wird. Und ich will nicht drastischere Formulierungen wählen. Aber ich will ein Beispiel sagen, wenn bei Ilmenau an der Autobahnabfahrt 2 Kläranlagen gebaut werden, links und rechts der Autobahn, und man von der einen Kläranlage mittlerweile per LKW den Inhalt der Kläranlage in die andere fahren muss, weil nämlich Kläranlagen nur funktionieren, wenn genügend Fäkalien drin sind, dann zeigt es die Sinnlosigkeit. Das ist einfach eine völlige Fehlentwicklung, weil die Bürger müssen das alles bezahlen. Das ist eine kleine Entscheidung, bei der wir sagen, die Bürger müssen selbstberechtigt werden und in die Lage versetzt werden, solche Entscheidungsprozesse eigenständig zu vollziehen. Dann wird es klügere Entscheidungen geben.
Was halten Sie vom Wettbewerbsförderalismus? Föderalismus. Wir haben ja die Föderalismusreform gehabt, die den Ländern doch mehr Rechte zubilligen, wenn sie Ministerpräsident werden sollten. Und sie wollen es ja auch, und Thüringen als ein starkes Land etablieren wollen, müssen sie auch für mehr Rechte für Thüringen sein. Halten Sie den Wettbewerbsföderalismus für eine positive Sache?
Ich halte ihn für eine große Katastrophe. Weil ein Bundesland, das sich zu 60% aus anderen Mitteln finanzieren muss, im Wettbewerb zu etablieren, da muss man mal Vermögensmassen wieder gegeneinander stellen. Wir generieren im Jahr rund 44 Milliarden produktions- und volkswirtschaftliche Kraft. Bayern alleine hat 400 Milliarden. Und jetzt versuchen wir mal, gegen Bayern anzutreten. Das funktioniert doch nicht. Und wir erleben es bei den Lehrern. Im Moment wirbt Baden-Württemberg die Lehrer mit höheren Löhnen, mit höheren Besoldungsansprüchen aus Thüringen ab. Wir verlieren unsere Zukunft. Das ist Wettbewerbsföderalismus. Der Stärkere überlebt und der Kleinere wird in die Knie gezwungen. Im Grundgesetz steht was anderes. Im Grundgesetz steht, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Ausgleichspflicht hat zwischen Stärkeren und Schwächeren. Deswegen muss auch ein Länderfinanzausgleich berücksichtigen, dass ein Bundesland wie Thüringen auch mit seinen schwächeren Regionen noch eine Chance hat. Und der Bürger in Thüringen muss ein Recht darauf haben, seinen Landarzt, seinen Hausarzt, seine Schule und seine Grundversorgung abgedeckt zu bekommen und nicht irgendwie zu einem Menschen, zu einem Staatsbürger minderer Recht degradiert zu werden.
Ja, denken wir das doch mal weiter und schaffen doch gleich den Föderalismus ab und die Bundesländer oder legen sie zusammen. Denn diese Kleinstaaterei hat ja nicht nur Vorteile, oder?
Ja, ich würde gerne die Kleinstaaterei erstmal in Thüringen überwinden. Also bevor wir jetzt über die ganze Welt wieder reden und überlegen, wie man Europa neu organisiert oder Deutschland neu organisiert, würde es mir völlig reichen, aus den 158 Abwasserzweckverbänden 150 aufzulösen und daraus 8 zu machen. Und dasselbe gilt eben für die Schulnetzplanung, dasselbe gilt für Schülerverkehr, dasselbe gilt für öffentlichen Personennahverkehr. Warum haben wir nicht eine gemeinsame Studentenkarte für ganz Thüringen, wo die Studenten zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr auch mit benutzen können. In Hessen funktioniert das, in Thüringen funktioniert es nicht, weil es immer an der kleinen Borniertheit einer kleinen Region scheitert. Diese Kleinstaaterei dient ausschließlich der Thüringer CDU, weil an allen entscheidenden Stellen eigene Parteibuchfreunde sitzen. Das nenne ich den schwarzen Filz. Den muss man überwinden und unsere Alternative heißt in einer intensiven Debatte einer Verwaltungsreform, die man aber von oben, also von den Ministerien erstmal anfangen muss, dann übers Landesverwaltungsamt und erst ganz zum Schluss muss es auch an eine Gebietsreform gehen, die den Namen verdient hat und nicht eine Zusammenstückelei.
Herr Ramelow, Sie sprechen immer von mehr Demokratie, von großer Bürgerbeteiligung, unter anderem jetzt auch bei den Abwasserzweckverbänden. Wie soll das für Sie praktisch dann aussehen? Wie sollen Bürger da tatsächlich mitdiskutieren? Das sind ja Themen, die ein großes, großes Fachwissen, eine große Kompetenz auch erfordern.
Also das ist ja genau unsere Chance. In Bayern funktioniert das so. In Bayern hat man das über Jahre hinweg durchgesetzt und eingeübt. Ich habe gerade in Bayern in einer Gemeinde teilgehabt an einer Spaßbaddebatte. Und das hat mit Spaß gar nichts zu tun, weil das waren wieder Thüringer Spaßbadentwickler, die denen dort in der Gemeinde einreden wollten, die Zukunft sei ein Spaßbad, so wie Oberhof, die Therme, die Rennsteigtherme, die gerade stillgelegt worden ist. Das sind auch die gleichen Leute, die uns hier den ganzen Quatsch hier schon übergeholfen haben. Die fahren jetzt durchs Land und erzählen woanders das. In der Gemeinde ging es dann tatsächlich fachlich um die Abwägung, ob man ein Kombibad bekommt mit Sportbad oder ein Spaßbad. Und das Fachwissen haben sich die Betroffenen erarbeitet. Und das Ergebnis war, am Schluss hat die Gemeinde entschieden, und zwar mehrheitlich für die Bürgerinitiative, gegen das Spaßbad. Heute haben die ein vernünftiges Bad, sind sehr froh, sind sehr einverstanden, aber da mussten einige sich ein paar Zacken aus der Krone brechen, nämlich alle die, die schon als Gemeinderät und als Bürgermeister verkünden wollten, dass die neue Welt, die schöne Welt im Spaßbad liegen würde. Deswegen habe ich das Vertrauen, dass die Bürger immer dann, wenn es um fachliche Entscheidungen geht, gerade zum Beispiel Abwasserzweckverband, das war für mich nur ein Beispiel. Da hat man lange genug gesagt, die Bürger seien zu dumm dazu. Dabei wissen die Bürger mittlerweile ganz genau, was es heißt, ob man eine weitere 10 Kilometer lange Betonröhre baut oder ob man nicht zu einer Schilfkläranlage geht, dezentralere Anlagen in den Vordergrund stellt und so weiter. Also eher hin zum Regionalen. Und mein Kernpunkt heißt, regional vor global. Also statt vor der Globalisierung in die Knie zu gehen, müssen wir die Region stärken. Und das heißt, Vertrauen zu haben zu den Menschen, die in der Region auch wohnen, leben, arbeiten. Und wenn die auch mitentscheiden und selber entscheiden, bis hin zum Bürgerhaushalt, wird mehr kommunales Wissen entstehen. Das ist unsere Kraft. Das ist sogar unsere Zukunft.
Herr Ramelow, Sie haben selbstbewusst oder die Linke hat selbstbewusst ein Regierungsprogramm oder ein 100-Tage-Programm aufgelegt für die neue Legislaturperiode Thüringen Soziale Regieren. Da stehen sozusagen 10 Punkte drin oder 8 Punkte sind es. Wenn Sie an die Regierung kommen sollten, egal in welcher Konstellation, ob Sie als Minister oder als Ministerpräsident oder wie auch immer, was wollen Sie angehen? Also abgesehen von den Dingen, die im 100-Tage-Programm stehen, was sind die Kernpunkte, wo Sie sagen, das ist das Erste, was ich einführe, was ich abschaffe, was erwartet die Menschen, wenn Sie in der Regierung sein sollten?
Es ist so, dass die Bürger entscheiden können, wenn sie sich mit der Linken inhaltlich auseinandersetzen. Unser Angebot an die Bürger in Thüringen heißt mehr Demokratie als Leitbild, als Generalthema einmischen und entscheiden können. Das steht auch im 100-Tage-Programm drin, weil nämlich die Thüringer CDU es fertiggebracht hat, Volksbegehren auf der Landesebene dann zu verhindern, wenn die Geld kosten. Und wir sagen, das muss ermöglicht sein wie in Bayern. Wir brauchen Informationsfreiheitsrechte, wir müssen Einblickrechte der Bürger stärken und so weiter, damit die wirklich mitentscheiden können. Und dann gibt es 3 Hauptthemen, nämlich das modernste Bildungsland Deutschlands werden zu wollen, das modernste Energieland Deutschlands werden zu wollen und das modernste Verwaltungsland werden zu wollen. Das sind aber Prozesse, die müssen wir auf einen längeren Zeitraum anlegen. Deswegen ist das 100-Tage-Programm nur eine Garantie, was wir in jedem Fall in den Landtag einbringen werden. Ob Regierung oder Opposition, es beginnt mit mehr direkter Demokratie. Dort haben wir eine Hausaufgabe zu machen, die uns die Bürgerinitiative schon auf die Schultern gelegt hat, und zwar, wie ich finde, zu Recht. Dann geht es weiter mit einer vielleicht Kleinigkeit, aber wichtigen Entscheidung, dass in Zukunft Schulmilch und Obst, das ist ein europäisches Programm, endlich vom Land freigegeben wird und die Gelder zur Verfügung gestellt wird. Es wird im Moment blockiert nur durchs Land und kostet relativ wenig, und es wäre eine grundhafte Entscheidung. Damit sind wir noch nicht auf dem Weg zum kostenlosen Mittagessen. Da wollen wir hin. Aber es wäre der erste Schritt, um dort einzusteigen.
Längeres gemeinsames Lernen, da sind Sie sich mit Grünen und SPD einig, haben wir schon darüber gesprochen. Ist das auch ein Schwerpunkt?
Ja, das ist das Zentrum, was ich sage, das Leitbild modernstes Bildungsland Deutschlands werden zu wollen. Das Bundesland, das eine Tradition hat, bei dem Bildung überquillt. 100 Jahre Bildungstradition in Thüringen. Hier ist der Kindergarten erfunden worden. Hier steht Fröbel für den Kindergarten. Das ist ein Teil eines pädagogischen Konzeptes. Aber die Reformpädagogik Jena Planschule ist weltweit verbunden mit dem Namen Jena. Und Erwachsenenbildung ist etwas, was in Thüringen in den 20er Jahren entstanden ist. Und die erste reformorientierte Landesregierung in Deutschland, im Deutschen Reich, gab es unter der Regierung Fröhlich, mit Fröhlich und Brill, in den 20er Jahren hier in Thüringen. Und deren Leitzentrum und Leitbild war Bildung.
Abschließend noch, wollen Sie auch den Menschen Jobs versprechen, Vollbeschäftigung, oder ist das eine Sache, wo Sie sagen, das kann ich nicht machen, die Vollbeschäftigung wird es nicht mehr geben?
Ich finde, Vollbeschäftigung wird es immer wieder geben, wenn man endlich anfängt, die Arbeit neu zu verteilen. Das ist aber ein Generalthema. Wir müssen Arbeit entschleunigen. Das ist aber keins, das wir im Landtag regeln können. Ich glaube, dass die ständige Erhöhung der Arbeitsleistung, die einen werden krank vor Überstunden und die anderen werden krank vor Arbeitslosigkeit. Da steckt der Wurm drin. Wir müssen den Arbeitsmarkt in Gänze neu organisieren. In Thüringen könnten wir aber schon jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Wir könnten Landesarbeitsamtsmittel verbinden mit den Mitteln des Europäischen Sozialfonds und könnten 2000 Stellen finanzieren. Statt 1-Euro-Jobs würden wir 2000 bezahlte Stellen im sozialen und gemeinwohlorientierten Bereich sofort schaffen können. In Berlin praktiziert es gerade unsere Landesregierung mit unserer Senatorin. Dort ist ein 10.000-Stellen-Programm aufgelegt worden. Das wäre die konsequente Fortsetzung dessen, was wir mal eingeführt haben im Thüringer Landeshaushalt mit der Jugendpauschale. Wir würden also in Richtung Sozialpauschale weitergehen. Und wir wissen jetzt schon, dass es massenhaft Arbeit gibt, die nicht getan wird. Und die Menschen werden diskriminierend zu Hause in die Ecke und in die Armutsfalle gebracht.
Abschließend noch, und dann wird bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt, das Bürgergeld von Dieter Althaus.
Das wäre dann eher besinnungsloses Grundeinkommen und wäre einfach nur die Umverteilung aller Sozialtransfers mit der Gießkanne an alle. Also diese Gleichmacherei, die Dieter Althaus hier anstrebt, halte ich für ein Grundkonzept neoliberaler Umsteuerung. Und deswegen wird es das mit mir nicht geben.
Sagt Ramelow, der für die Linken als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf gezogen ist. Und wir werden am Sonntag mehr wissen, wer und wie Thüringen regiert wird. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.